Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Ich hoffe, es geht dir gut. Ich wollte heute, Richard, mit dir über ein Thema sprechen, das mich ehrlich gesagt seit Tagen und seit Wochen umtreibt und ehrlich gesagt immer mehr umtreibt. Wir haben auch Sendungen dazu gemacht, gab auch entsprechend heftige Reaktionen. Thema Gaza. Was passiert da gerade in Gaza? Und ich würde gerne den Anfang stellen, einen Gedanken von Julia Amalia Heyer, die neulich in einem Spiegel-Leitartikel schrieb: Aus der legitimen Selbstverteidigung Israels ist ein Vernichtungsfeldzug geworden und die deutsche Politik verschließt davor die Augen. Und dann schreibt sie so einen Satz wie: In Berlin, so kommt es einem vor, wird weder mit Herz noch mit Verstand auf einen Krieg geschaut, der schon zu lange und zu grausam geführt wird. Und ich habe dieser Tage mit Christine Hellberg gesprochen, die ich sehr, sehr schätze, weil sie eine sehr ausgewogene Stimme ist in dem ganzen Thema, war lange Zeit die einzige westliche Korrespondentin in Syrien, spricht die Sprache, kennt die Welt dort sehr, sehr gut und sagt, die Realitätsverweigerung hat auf beiden Seiten ein erschreckendes Ausmaß angenommen. In der arabischen Welt ignoriert man und verleugnet man das Massaker vom 7. Oktober und in Israel will man das Leid der Zivilisten, der Zivilistinnen in Gaza nicht sehen. Und jetzt ist etwas passiert, was einen ins Grübeln bringt. Deutschland sitzt plötzlich auf der Anklagebank. Wegen seiner Waffenlieferungen an Israel muss sich Berlin, muss sich Deutschland schon in wenigen Tagen vor dem Internationalen Gerichtshof verantworten. Und der Vorwurf ist saftig. Der Vorwurf lautet Beihilfe zum Völkermord. Sein Verfahren, das hat Nicaragua angestrebt. Also Nicaragua hat, man ausgerechnet Nicaragua, ja, also Diktatur, hat das höchste Gericht der Vereinten Nationen, den Internationalen Gerichtshof in Den Haag, nicht zu verwechseln mit dem Internationalen Strafgerichtshof, ja, angerufen.
Erste ist für Länder, der zweite für Personen.
So. Und der Vorwurf lautet, Deutschland leistet Beihilfe zu israelischen Kriegsverbrechen, zu einem israelischen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen. Das ist die Situation. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst?
Vieles geht mir durch den Kopf. Also erstens wissen wir ja, dass diese Anklage gegen Deutschland nur eigentlich deshalb kommt. Also Deutschland wird angeklagt, weil wir Waffen geliefert haben, in allererster Linie Munition geliefert haben und natürlich auch wussten, wofür diese Munition da ist. Aber natürlich haben die USA deutlich mehr Waffen geliefert, aber die USA können vor dem Internationalen Gerichtshof nicht angeklagt werden, weil sie diese internationale Gerichtsbarkeiten nicht anerkennt. So, und deswegen fällt das los quasi auf Deutschland als Unterstützer. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich, dass man sich sagen kann, es ist interessant, dass Nicaragua Deutschland verklagt. Das liegt daran, dass die Palästinenser Deutschland nicht verklagen können, weil Palästina kein anerkannter Staat ist.
Die können das sozusagen nicht selber machen. Ne?
Die können das nicht selber machen, also muss jemand anderes an deren Stelle das tun.
Um mal das kurz mal zu klären, das ist sehr interessant. Ja, im Jahr 2023 hat die Bundesregierung Rüstungsexporte im Wert von knapp 330 Millionen Euro an Israel genehmigt. Also 10-mal so viel wie 2022. Der größte Teil natürlich nach diesem Überfall der Hamas am 7. Oktober. Und wir reden konkret über folgende Dinge. Wir reden unter anderem über 3000 tragbare Panzerabwehrwaffen. Wir reden über 500.000 Schuss Munition für Maschinengewehre, also eine 500.000. Oder eben halbautomatische Schusswaffen. Und die Bundeswehr hat zwei Drohnen, die sie von Israel geleast hatte und mit denen sie dort gerade trainiert hat, sozusagen Israel wieder überlassen. Das ist sozusagen der Kontext. Und der entscheidende Punkt ist natürlich, dass dieser Krieg und die Tatsache, diesen Krieg weiter bedingungslos zu unterstützen von deutscher Seite, der kratzt mittlerweile enorm an der deutschen Glaubwürdigkeit. Da gibt es eine große Enttäuschung in der arabischen Welt. Die kannst du mit Händen greifen. Ich kriege das auch immer mit, wenn wir Sendungen zu dem Thema machen. Das ist das eine. Und man erinnert sich zum Beispiel, es kommt dann immer auf die Details an. Du erinnerst dich bestimmt genauso wie ich sehr gut daran, wie wir gesprochen haben über die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Katar gehört zu den wenigen, die sozusagen einen Gesprächskanal zur Hamas haben. Ja, die vermitteln in gewisser Weise zwischen Israel und zwischen der Hamas. Dasselbe Katar hat natürlich nicht vergessen, wie eine deutsche Innenministerin, Nancy Faeser, 2022 anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft dort stand und eingefordert hat, Sicherheitsgarantien für homosexuelle Stadionbesucher. Mhm. Ne? Das kommt alles wieder als Bumerang zurück. Und heute fragt man dort natürlich am Golf, Entschuldigung, wo sind denn jetzt eure Menschenrechte heute? Also ihr fordert Sicherheitsgarantien für homosexuelle Stadionbesucher. Was ist eigentlich mit dem Thema Menschenrechte in dem Zusammenhang? Das zweite ist jemand wie die Bundesaußenministerin, wie Annalena Baerbock, die ja nach eigenen Worten aus dem Völkerrecht kommt, wie du weißt, die sehr gerne sagt, wir stehen jetzt hier für eine wertebasierte Außenpolitik. Mhm. Und die nimmt sozusagen mittlerweile schon erstaunlich lange in Kauf, dass es Israel an dem Punkt mit dem Völkerrecht offenbar nicht so richtig ernst zu nehmen scheint.
Und ja, wir reden hier über das humanitäre Völkerrecht.
Ja, ne? Und mitunter hat man das Gefühl, dass es diese Mahnungen, ja, die sind ja in sich dermaßen widersprüchlich, dass man sich fragt, was ist eigentlich damit genau gemeint. Mitte Februar, ja, warnt sie von einer Offensive im Süden von Gaza, in Rafah, das ist ja das große Thema gerade, und sagt, das werde eine humanitäre Katastrophe mit Ansage. Da schauen dann die Leute drauf und sagen, warte mal, wir haben jetzt den fünften Monat, in dem dieser Krieg tobt. Die humanitäre Katastrophe ist längst da. Also auf welchem Planeten lebt ihr, dass ihr das auf diese Art und Weise einschätzt? Ja. Mhm. Und das andere Widersprüchliche ist, Annalena Baerbock, der ich um Himmels Willen nicht absprechen möchte, dass sie sich ernsthaft darum bemüht, dort irgendetwas zu bewegen, war fünfmal, glaube ich, seit Beginn des Krieges schon da. Aber wenn man zynisch wäre, würde man sagen, das Ergebnis ist, dass sich die Rüstungsexporte verzehnfacht haben. Ja, mhm. Also Deutschland beteiligt sich an diesen Waffenexporten und es gibt einen wahnsinnigen Gedanken, den kürzlich die New York Times formuliert hat. Und da geht es natürlich auch um den US-Wahlkampf, der jetzt gerade richtig losgeht. Das schrieben die Kollegen, der Leitartikler dort schreibt, vom Himmel über Gaza fallen sozusagen amerikanische Bomben und amerikanische Lebensmittelpakete gleichzeitig. Und das ist genau auf den Punkt gebracht, das moralische Dilemma, um das es da geht.
Genau, gegenüber den USA und eben in etwas kleinerer Form auch gegenüber Deutschland. Mhm. Das Problem ist, dass wir auf der einen Seite eine wertegeleitete Außenpolitik machen wollen, die sich am Völkerrecht orientiert und an den Maßstäben, die die UNO dafür gesetzt hat. Mhm. Und auf der anderen Seite sind wir ja kein völlig unparteiischer, neutraler Staat, sondern wir haben Freunde und wir haben Feinde. Und natürlich gehört diese sehr intensive Freundschaft zu Israel aufgrund der Verpflichtung der deutschen Geschichte, der deutschen Verbrechen, die wir an den Juden begangen haben, natürlich dazu. Und jetzt ist man hin und her gerissen. Einerseits eben Staatsräson, Unterstützung Israels auf der einen Seite und auf der anderen Seite Bekenntnis zu einer wertegeleiteten Außenpolitik, Anerkennung des Völkerrechts, des humanitären Völkerrechts. Also, dass man auch bei Kriegshandlungen die Verhältnismäßigkeit wahren soll, dass man so viel Leben von Zivilisten verschonen soll, wie irgendwie möglich ist. Das sind die Dinge, die das humanitäre Völkerrecht festlegt. Und wo wir als Beobachter den Eindruck haben, dass das gegenwärtig in Gaza nun wirklich nicht der Fall ist. Und dazwischen findet man gegenwärtig keinen Weg. Man hat gleich zu Anfang, haben die Politiker nicht nur in Deutschland, sondern fast aller westlicher Staaten immer wieder den gleichen Satz gesagt, Israel hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Der wurde von deutschen Regierungsmitgliedern, Olaf Scholz und so weiter, sehr oft wiederholt, der selbstverständlich richtig ist. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es einen zweiten Satz gegeben hätte, ne, wo es darum geht, dass man dann in dem, was jetzt passiert, die Verhältnismäßigkeit der Mittel im Auge behalten soll. Das konnte man am Anfang nicht sagen, weil in der Anfangszeit standen wir unter dem Eindruck der Hamas-Morde. Und da wäre jeder zweite Satz als Relativierung rübergekommen. Aber man hat vielleicht die Gelegenheit verpasst, einige Wochen später da mit Nachdruck darauf hinzuweisen. Und was ich auch nicht so richtig verstehe, aber das ist für mich das Rätsel des ganzen Konflikts, ich verstehe nicht, wie der Zustand des Danach aussehen soll. Ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle. Also ich verstehe quasi die militärische Logik, die sagt, wir werden diesen Krieg so lange und so weit machen, bis die Hamas komplett unschädlich geworden ist, nicht mehr existiert oder so versprengt ist irgendwo noch im Ausland, dass von ihr also keine Gefahr mehr ausgeht. Also diese Logik ist ja erstmal nachvollziehbar. Aber ich verstehe nicht, was dann mit den über 1,9 Millionen noch immer lebenden Palästinensern, die vorher im Gazastreifen waren, was aus denen werden soll. Und auf diese Frage, ich meine, du bist da vielleicht besser informiert als ich, aber ich habe da keine Antworten gehört. Ich meine, das Land ist danach kaputt. Also Stück für Stück wird durch Gaza durchgewälzt, ja, um von der Hamas möglichst nichts übrig zu lassen, mit eben erheblichen, grausigen Schäden an der Zivilbevölkerung, viele Menschen, die dabei umgebracht werden. Und dann ist alles kaputt. Und dann kann da auch keiner mehr leben. Du kannst ja dann nicht wieder zurück an deinen Ort gehen, weil wir sehen ja die Bilder im Fernsehen, wie unendlich zerstört das alles ist. Das ist ja eine Mondlandschaft, die da hinterlassen wird. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wovon dann, also das ist die Einwohnerzahl von Hamburg, wovon die Leute dann leben sollen und wo sie leben sollen. Unter welchen Bedingungen? Ich meine, abgesehen davon, dass da kein Kind mehr in die Schule geht oder in den Kindergarten, aber ich meine, das reine Überleben. Wo bekommen annähernd 2 Millionen Menschen jeden Tag ihre Nahrung her? Und das dauerhaft.
Genau, es ist eine gigantische humanitäre Katastrophe. Ich habe dieser Tage ein Interview, ich glaube in der FAZ war es, und es ist sehr lesenswert, empfehle ich sehr, gelesen mit Verena Würz, so heißt sie, glaube ich, eine Notfallmedizinerin, die in Gaza im Einsatz war und die das mal beschrieben hat. Und die sagte, das hat ein Ausmaß angenommen, das kann man sich nicht vorstellen. Ich lese andere Berichte, speziell im Norden von Gaza, wo Menschen sagen, wir versuchen gerade aus Hundefutter in irgendeiner Form Brot zu backen. Es häufen sich die Berichte von verhungerten Kindern, von Kindern, die einfach nicht mehr können, die auch nicht mehr versorgt werden können. Ganz kleine Kinder, auch Säuglinge zum Teil, deren Mütter so geschwächt sind, dass sie nicht mehr in der Lage sind, ausreichend Milch herzustellen und so weiter. Ich fand sehr interessant ein Interview, das Paul Ronsheimer, über den wir hier schon häufiger gesprochen haben, liebe Grüße an der Stelle. Paul hat ein Interview gemacht mit Benjamin Netanyahu dieser Tage. Und es war ein sehr kritisches Interview, ein gutes Interview. Und er hat ihn direkt nach dieser Hungerkatastrophe gefragt und sagte, es ist nicht nur Joe Biden, der das kritisiert. Auch die deutsche Außenministerin sagt mittlerweile, dass die Menschen in Gaza dem Sterben näher sind als dem Leben. Robert Habeck sagte dieser Tage, das ist im Grunde untergegangen und auch das medial total interessant, hat in den USA, ich glaube es war in, bin mir nicht sicher, New York oder in Washington, auf jeden Fall auf die Frage, wie er das bewertet, klar gesagt, die Zivilisten in Gaza werden absolut unzulänglich geschützt, so sinngemäß. Und interessanter fast noch als die Aussage fand ich den Umgang mit dieser Aussage. Und ich habe eine Kollegin gesprochen, die selber dabei war und die sagte, wir standen alle da und wir wussten nicht so richtig, was machen wir jetzt mit dieser Aussage? Ist dieser Satz sozusagen der Satz, der jetzt bedeutet, das ist der Schwenk, das ist die Kehrtwende, das ist sozusagen die Abkehr von dieser bedingungslosen Unterstützung. Und man muss ja immer sagen, nicht von Israel, sondern der israelischen Regierung. Alles, was wir hier äußern, ist Kritik an der israelischen Regierung, nicht an Israel. Und das Existenzrecht Israels und alles, was damit zusammenhängt, steht selbstverständlich immer vor der Klammer. Ist ja überhaupt keine Frage. Ja. Aber das war sozusagen der interessante Moment. Und die Kollegin von der FAZ, sehr geschätzte Kollegin, die sagte, das war ein merkwürdiger Vorgang, eine merkwürdige Situation. Und das wurde so verhuscht quasi transportiert. Gar kein Vorwurf. Aber man sieht sozusagen diesen Konflikt, in dem da viele stecken. Und deswegen fand ich es so bemerkenswert, wie Paul Ronsheimer Netanyahu ganz hart damit konfrontierte und sagte, Biden wirft ihn vor, das sei herzzerreißend, das geht so nicht. UN-Experten sprechen von einem absichtlichen Verhungern lassen. Und die Antwort von Netanyahu war, Hunger ist eine schreckliche Sache, das ist es. Und er fragt nochmal nach und sagt, aber passiert das? Und dann sagt Netanyahu, das sind nicht die Informationen, die wir haben und wir überwachen das sehr genau. Und er fragt dann nochmal nach und sagt, sind Sie nicht dafür verantwortlich, dass Sie diese Informationen haben, damit die Leute schlicht und ergreifend nicht verhungern? Und er sagt, ist nicht unsere Politik. Unsere Politik besteht darin, so viel humanitäre Hilfe wie möglich bereitzustellen. Und das kontrastiert so hart mit dem, was man natürlich sieht, ja. Also jetzt reden wir über Transportflugzeuge, wir reden über ganz tragische Dinge, Lebensmittelpakete, die abgeworfen werden, töten Menschen. Auch das ist passiert, ja, sind erschlagen worden von dem, was da vom Himmel kam. Und wenn du dann hörst, dass sozusagen auf internationalen Druck hin, schon Ende November hat sich Israel bereit erklärt, täglich 200 Lastwagen nach Gaza reinzulassen. Und wenn man das mal anschaut, im Februar wurde diese Zahl an genau 4 Tagen erreicht. An 4 Tagen. Du bräuchtest täglich 500 Lastwagen. Das war die Zahl vor diesem Krieg. Gaza war ja komplett versorgt durch Israel und durch diese unglaubliche Menge Lastwagen. 500 am Tag. Dann einigt man sich auf 200. Und im Februar hast du genau 4 Tage, an denen diese Zahl erreicht wird. Und das ist der Grund, warum Kinder verhungern. Ja. Und von diesen 30.000 Opfern, die immer wieder kursieren und die zwar vom Gesundheitsministerium kommen, dass der Hamas unterstellt ist, sagen aber viele, die sich sehr viel besser auskennen als ich damit, sagen, diese Zahlen sind mit natürlich Schwankungen, aber durchaus glaubwürdig. Vor allen Dingen ist aber entscheidend, wenn man sich die Bevölkerungsstruktur in Gaza anguckt, 2 Drittel derer, die dort sterben, sind Kinder, Jugendliche, Frauen.
Ja. Also ich möchte nochmal aus dem Netanyahu-Interview, das Ronsheimer gemacht hat, ja, drei kurze Sätze zitieren. Er sagt einmal, wir tun alles, was wir können, um die humanitäre Hilfe zu maximieren. Er sagt, dass Israel den Goldstandard setzt für Armeen, die in einem dichten Stadtkrieg mit unterirdischen Terrortunneln gegen einen Feind kämpfen, der alles in seiner Macht Stehende tut, um die Zivilbevölkerung in Gefahr zu bringen. Und das Dritte ist, er sagt nochmal, unsere Politik besteht darin, so viel humanitäre Hilfe wie möglich bereitzustellen. Wäre nicht die Grundlage von maximieren und maximal viel Humanitäres zu tun, den Menschen die Chance zu geben, das Land zu verlassen, auf israelisches Territorium und da Flüchtlingscamps zu errichten? Sodass also die Gebiete, die dann anschließend vom israelischen Militär angegriffen werden, gar nicht mehr bewohnt sind, jedenfalls nicht mit Zivilbevölkerung. Also ich meine, das Grausige besteht doch darin, dass die Menschen nicht raus können aus dem Gazastreifen, während gleichzeitig systematisch der Gazastreifen platt gemacht wird. Müsste man dann nicht den Menschen die Chance geben, rauszugehen und mit internationaler Hilfe von mir aus auch gerne auf israelischem Boden ein gigantisches Flüchtlingscamp errichten, wo diese Menschen hin können, während die israelische Armee gegen die Hamas kämpft? Das wäre doch das maximale Tun, was an humanitärer Hilfe möglich ist, oder nicht?
Und du weißt, was der Einwand dagegen ist, ne? Den verstehe ich sogar.
Dass die Hamas damit rausgeschmuggelt wird?
Genau, den verstehe ich sogar. Wenn du schmeißt einfach deine Kalaschnikow in die Ecke, kommst raus aus dem Tunnel und wer will dann unterscheiden, ob du ein Zivilist bist oder ob du ein Hamas-Kämpfer bist? Wer will das unterscheiden? Ist wahnsinnig schwer.
Also man könnte ja als erstes vielleicht machen, dass man mindestens alle Frauen und Kinder rauslässt.
Ja,
das wäre ja schon mal ein sehr, sehr erheblicher Teil und dann hast du jetzt keine gefährlichen Hamas-Kämpfer.
Ja.
Und bei den Männern vielleicht eine sehr sorgfältige Inspektion vornehmen. Und dann wird man schon erkennen, dass der 75-jährige alte Gemüsehändler möglicherweise jetzt nicht der gefährlichste Terrorist ist, den man immer gesucht hat.
Ja, wenn man sich das nochmal anschaut, das ist auch ganz interessant, sich das mal im Detail anzugucken. Ne? Es sind, soweit ich weiß, 2 Grenzübergänge sind geöffnet. Also nach dem Massaker vom 7. Oktober hat Israel ja den Gazastreifen zunächst mal vollkommen abgeriegelt, komplett. Und dann gab es Ende Oktober die erste Zusage, Hilfslieferungen im Süden, Rafah, ja, das ist der Übergang nach Ägypten, durchzulassen. Und dann hat man sich Ende November bereit erklärt, auch den Grenzübergang in Kerem Shalom, so heißt das, zu öffnen.
Ja.
Während der Grenzübergang im Norden, ja, also da, wo ich damals auch rein bin, der bleibt sozusagen verschlossen. Aber gerade im Norden ist die humanitäre Lage besonders prekär. Ja, das ist das, was als erstes bombardiert wurde, Gaza-Stadt und alles, was da ist. Das heißt, diese Lastwagen, die jetzt da im Süden irgendwie reinkommen, die müssen zunächst mal durch aktives Kampfgebiet, um dann irgendwie in den Norden zu kommen. Muss man mal verstehen. Und das ist wahnsinnig schwer. Das Zweite, und da finde ich, hat Israel einen sehr klaren Punkt. Viele Lieferungen verzögern sich, weil israelische Soldaten alle Lastwagen genau kontrollieren. Und da würde man von außen immer sagen, Was soll das? Da werden Säcke mit Reis und einfach Essen reingeliefert. Lasst es. Aber so einfach ist die Welt natürlich nicht. Es gibt sogenannte Dual-Use-Güter, über die wir auch im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine immer wieder sprechen. Du bestellst sozusagen Kühlschränke und baust dann dort die Chips und andere Dinge einfach aus und machst dann damit deine dummen Raketen und Bomben.
Aber über solche Lieferungen reden wir im Augenblick nicht. Ne? Nein, es werden ja keine Kühlschränke geliefert.
Nein, aber
es geht jetzt um wirklich darum, Säcke mit Reis oder was weiß ich, was zu liefern. Da kann man jetzt wahrscheinlich militärisch nicht so viel Böses draus machen.
Ich bin kein Experte dafür. Ich will nur darauf hinweisen, Richard, dass zum Beispiel das Wassersystem, die Wasserleitungen in Gaza, die sind ja mit vielen, vielen Milliarden von EU und auch aus den USA und so weiter unterstützt, gebaut worden. Und die Hamas hatte nichts Besseres zu tun, als einen Großteil dieser Rohre wieder auszubuddeln, um daraus dann Raketen zu basteln. Also, ne, das ist schon...
grundsätzlich besteht die Gefahr.
Genau.
Ich räume mich gerne ein.
Genau. So. Und dann gibt es eine Situation an diesem Grenzübergang, über den wir gerade gesprochen haben, Kerem Shalom. Da blockieren seit Wochen israelische Aktivisten diese Hilfslieferungen. Also gar nicht die Regierung, sondern da stehen israelische Aktivisten, weil die wollen nicht, dass diese Hilfsgüter diese hungernde Zivilbevölkerung in Gaza erreichen, weil sie sagen, sonst fällt das alles in die Hände der Hamas. Und offenbar, so muss man es vorsichtig formulieren, ist die israelische Regierung nicht richtig gewillt, so sieht das für mich und auch für andere aus, diesen Protesten dort ein Ende zu setzen. Ja, man könnte ja sagen, sorgt dafür, dass diese Lastwagen da durchkommen. Das wird aber nicht gemacht. Was jetzt zu dieser absurden Situation führt, es gibt Übergänge, es gibt Landwege und gleichzeitig gehst du hin und sagst, jetzt müssen wir Lebensmittel vom Himmel abwerfen. Ich habe diese Bilder gesehen, du kennst die bestimmt auch. Das ist ehrlich gesagt hat das auch so was unfassbar Würdeloses. Du wirfst Essen ab, die Menschen sind völlig ausgehungert, werfen sich darauf, dann werden sie mit Knüppeln wieder zurückgeprügelt, ja, und teilweise zu Tode getrampelt und so weiter. Das ist furchtbar. Das ist eigentlich ein Akt von Dehumanisierung, muss man sagen.
Ja, gruselig, grausig. Aber sag mir nochmal, du sagst, es gibt zwei geöffnete Grenzübergänge, aber die Leute können ja diese Gebiete nicht verlassen.
Ja,
also nochmal die Frage, ich verstehe nicht, warum das Rote Kreuz oder die UNO auf israelischem Territorium da nicht gewaltige Flüchtlingscamps baut mit Hilfe der israelischen Regierung, wenn man doch alles tut, um die humanitäre Hilfe zu maximieren, wie Netanyahu sich ausdrückt.
Ich glaube, dass das politisch in Israel nicht durchsetzbar ist. Und ich würde auch immer sagen, dass das Trauma, über das du redest, in der israelischen Gesellschaft, über das, was da am 7. Oktober passiert ist, das sitzt natürlich unendlich tief. Das war ein Schock für dieses Land. Und ich verstehe die Israelis, wenn sie sagen, die israelische Gesellschaft, sie sagt, pass auf, wir müssen mal zur Ruhe kommen und wir sollten das jetzt nicht auf unserem Territorium machen. Was
gut,
ich
dann
höre,
kommen wir
ist,
zurück zu der Frage, wenn nicht auf israelisches Territorium, ja, wo sollen die hin, auf den Sinai?
Ja, ich höre, das aber wirklich mit Vorsicht zu genießen. Ich höre, dass offenbar Ägypten eher sozusagen unbemerkt von der Weltöffentlichkeit dabei ist, große Camps aufzubauen. Und es könnte darauf hinausläufen, dass man irgendwann die Schleusen öffnet, ja, in Rafah unten diesen Übergang öffnet nach Ägypten, um dann die Leute dort in einem sehr klar definierten engen Flüchtlingscamp unterzubringen. Nur auch da, Richard, stelle ich mir mal die Frage.
2 Millionen Menschen.
Genau.
2 Millionen Menschen. Also ein Freund von mir, der Ägypter ist, der hat mir schon im Oktober gesagt, die werden alle Palästinenser mehr oder weniger aus Gaza rausschaffen oder da Verhältnisse schaffen, in denen man nicht mehr leben kann. Und dann wird es auf den Sinai gehen, in Flüchtlingslager.
Genau.
So, jetzt kann man natürlich, das ist schon gewaltig, 2 Millionen ist eine irrsinnige Zahl. Die kann man natürlich mit internationaler Unterstützung, kann man 2 Millionen Menschen da sicherlich eine Weile unterbringen. Aber auch das ist ja keine dauerhafte Lösung. Das heißt, danach müsste Gaza wieder aufgebaut werden, und zwar in Windeseile. In Windeseile. Und zwar so wieder aufgebaut, denn wenn da lauter schöne neue Häuser gebaut für die Palästinenser, wird die israelische Regierung das tun?
Ja, das ist die große Frage. Die Befürchtung, ich gebe jetzt nur etwas wieder, was ich aber als Szenario in diesen Tagen häufig höre. Die Befürchtung ist, Ägypten baut dieses Flüchtlingslager. Das wird natürlich noch mal kleiner sein als dieses ohnehin schon beengte Gaza. Ja? Muss ich ja immer noch mal klar machen, was die Dimensionen sind und was ehrlicherweise auch die Schwierigkeit der israelischen Armee ist. Ja? Du redest über 2 Millionen Menschen, also du redest sozusagen über Hamburg auf der Fläche von Köln. Darüber redest du. Und was ich auch mit eigenen Augen gesehen habe, wo ich immer dachte, das kann nicht gehen. Das kann nicht gehen, wenn dein Anspruch ist, die moralischste Armee der Welt zu sein, wie es Netanyahu dieser Tage auch wieder im Interview gesagt hat. Dann verstehe ich nicht, wie das einfach rein logistisch, wie das gehen soll. Das kann überhaupt nicht gehen, ohne gigantische Zahlen ziviler Opfer zu haben am Ende. Und wenn du jetzt dir vorstellst, in Rafah würde dieser Grenzübergang aufgehen, dann hättest du dort ein riesiges Flüchtlingscamp, wie du völlig zu Recht anmerkst. Und das wäre dann noch mal kleiner als Gaza. Und ich bin mir sicher, dass Ägypten aus Angst vor Islamisten, ja, die Hamas sind üble Islamisten, die würden ganz genau dafür sorgen, dass Menschen, die in diesem Lager sind, dann auch wirklich genau in diesem Flüchtlingscamp bleiben. Mhm. Und es würde sich wahrscheinlich eine Situation verstetigen, wie sie die Palästinenser in ihrer Geschichte leider schon so oft erlebt haben.
Irgendwann ja, findest 2 du dich, Millionen ja, Menschen mit Trinkwasser versorgen.
Ja. Ja,
Tag für Tag ja, für Tag.
Ja, ich meine Gaza, 500 Laster am Tag. Aber in noch mal kleiner und möglicherweise über
ja, kleiner Jahre muss hinaus das nicht werden. Platz ist ja genug. Also der Sinai ist ja groß, nur das Problem ist, es ist komplett unfruchtbar. Das ist alles arides Gebiet, das ist alles Wüste.
Ja, genau so ist es. Was noch mal das Juristische daran, Richard, das ist wirklich interessant. Ich habe mit Kai Ambos gesprochen, das ist ein international sehr, sehr anerkannter Strafrechter, der auch in Den Haag tätig ist, Stichwort Kosovo und so weiter. Und der sagte, Genozid, also das, was Nicaragua da jetzt sozusagen ins Feld führt, ist schwer nachzuweisen. Ne? Weil da musst du die Absicht nachweisen, dass du mit Absicht eine ganz gewisse Gruppe zerstörst. Ja, das, und deswegen sagt er, wird auch Südafrika.
Und das muss dem Staat nachgewiesen genau werden, ne? Nicht einzelnen genau Politikern, dass du da Radikale hast, die solche Fantasien haben und die richtig auch geäußert haben, sondern du musst dem gesamten Staat das als handlungsleitende Absicht unterstellen.
Genau. So, ja. Und deshalb wird, sagt er, also das ist ein Top-Jurist, ich habe davon wirklich keine Ahnung, ich gebe nur wieder, aber er sagt, in der Hauptsache, in diesem Verfahren, dieses Verfahren, das Südafrika angestrengt hat, haben wir schon mal drüber gesprochen hier. Es gibt ja mehrere Verfahren, die jetzt sozusagen parallel laufen. Ne? Nicaragua ist das eine, Südafrika ist das andere und das hat ja zu tun, das ist und auch ganz interessant. Südafrika
jetzt gegen Israel, ne?
Genau, nicht gegen Südafrika gegen genau Israel. Mhm. Es gibt Nicaragua gegen Deutschland an dem Punkt. Es gibt auch zum Beispiel Gambia, kleinste Land in Afrika, gegen Myanmar. Da geht es um die Rohingya, eine muslimische Minderheit, und die in Myanmar übel verfolgt worden sind. Und das ist sehr interessant, das schauen Völkerrechtler natürlich ganz genau hin, weil da hat sich beispielsweise Deutschland sehr, sehr klar positioniert und hat gesagt, ja klar, das ist natürlich Genozid. Und dieser Vorwurf ist berechtigt. Im Fall Südafrika hat Deutschland jetzt angekündigt, ja, also Südafrika gegen Israel mit dem Vorwurf des Genozids. Wir werden uns auch da positionieren. Das wird in den nächsten Tagen, Wochen passieren. Ja. Also natürlich sehr, sehr spannend für Völkerrechtler zu gucken, wo wird sich Deutschland an dem Punkt positionieren? Und man ahnt, Deutschland wird sich natürlich an der Seite Israels positionieren und sagen, das ist aber kein Genozid. So. Was aber offen diskutiert wird, in vielen amerikanischen Blogs, sagte er mir, und was ich auch mitkriege, wenn man mit Völkerrechtlern spricht, das Wort Kriegsverbrechen wird dort selbstverständlich in den Mund genommen. Und zwar auf beiden Seiten. Ja, und er sagte, das fand ich einen sehr interessanten Gedanken. Israel hat die Verpflichtung. Ja, du bist eine Demokratie. Du hast die Verpflichtung, Zivilisten zu schützen. Und die Tatsache, und das ist der spannende Gedanke, die Tatsache, dass die Hamas Zivilisten benutzt als Schutzschild. Ja, ist ja häufig das Argument. Mhm. Nimmt, sagt er, diese Verpflichtung nicht weg. Und auch die Tatsache, dass man ein sehr kleines Territorium hat, ja, also diese Enge dort, und man sozusagen als israelische Armee argumentieren könnte, geht nicht anders. Wir müssen diese Hamas besiegen und leider, und so traurig das alles ist, wird sozusagen das dazu führen, dass es sehr viele zivile Opfer gibt. Sagt er, auch das ist auch interessant, entbindet die Israelis nicht davon, Zivilisten zu schützen.
Und aber dann musst du, da kommst du doch aus der Nummer nicht raus, dass du das, was die Israelis machen, also das flächendeckende militärische Vorgehen, ja, mit all den Verheerungen, die das anrichtet in Gaza, nur dann machen kannst, wenn du der Bevölkerung eine Möglichkeit gegeben hast, woanders hinzugehen. Sonst kannst du das nicht machen. Weil sonst ist es völlig klar, dass du in deinem militärischen Vorgehen gegen die Hamas eine irrsinnig hohe Zahl von zivilen Opfern forderst, sowohl Kriegstoten, ne, die ja bei den Sprengungen und Granaten und so weiter in die Luft fliegen, wie jetzt, und das scheint ja gegenwärtig die Situation sein, bis hin zu Hungertoten. Das weißt du ja vorher, wenn du das machst.
Ja.
Also nach wie vor ist die Frage, wo sollen die Leute hin? Das ist eigentlich die alles zentrale Frage. Und zwei Dinge verstehe ich nicht. Erstens, wenn ich gegen die Hamas so vorgehe, dass ich sage, ich will die auf ewig aus Gaza raushaben, was ja ein nachvollziehbares Motiv ist, dann muss ich sehen, wo die Leute hinkommen. Das ist der erste Punkt. Und zweitens muss ich der internationalen Gemeinschaft ein Szenario vorstellen, was ich machen will, wenn die Hamas besiegt ist. Und das sind die beiden Dinge, die es nicht gibt.
Willemarie hat auf die, das wird ja dann immer so zynisch Kollateralschäden genannt. Ne? Wir haben dieser Tage in der Sendung auch nochmal dieses Video gezeigt aus Bagdad damals, 2007, Juli 2007. Du erinnerst dich, dieses Video, Kampfhubschrauber greift an, amerikanischer Kampfhubschrauber greift Zivilisten an, darunter auch zwei Reporter. Dann kommt ein Auto vorbei mit anderen Zivilisten und zwei Kleinkindern an Bord. Die springen raus, versuchen diesen Leuten zu helfen. Und in dem Moment hörst du diese Soldaten, die hämisch lachen und zynisch sagen, okay, und jetzt nochmal Feuer frei. Und am Ende sind 12 Erwachsene, soweit ich das im Kopf habe, tot und zwei kleine Kinder schwerst verletzt. Ein Kriegsverbrechen. Mhm. Und das ist das, was Julian Assange mit WikiLeaks unter anderem öffentlich gemacht hat.
Genau. Und meines Erachtens sind auch die Leute nie angeklagt worden.
Genau.
Dafür.
Dieses hatte für die keine Konsequenz. Und es ist natürlich, ne, deswegen meine ich.
Übrigens, sonst, weil Israel und die USA beide den internationalen Strafgerichtshof nicht anerkennen. Also können dort ihre Soldaten oder die Befehlshaber, ne, ist ja meistens wichtiger dahinter, nicht angeklagt werden. Mhm.
Die Frage eben sozusagen, ne, nach den Collateral Damages, wie es dann immer so heißt, ja, die Kollateralschäden, was eine grauenvolle Verbrämung ist von dem, was da tatsächlich passiert, ja, sprachlich. Auch so diese, wir haben ja schon mal drüber geredet, diese Wörter wie, ich kann es auch nicht mehr hören, Konflikte, da gibt es diesen Konflikt. Denk, was genau ist jetzt der Konflikt? Ein Konflikt hast du mal mit deinen Eltern oder mit weiß ich nicht, hast du zu Hause.
Beziehungskonflikte.
Ja, ja. Aber das ist doch ist wirklich, aber das ist diese komische Sprache, die man dann so einsetzt, um eigentlich zu verschleiern, wie schlimm es eigentlich wirklich ist.
Euphemismus nennt man das.
Euphemismus, ne? Genau.
Also Schönfärberei.
Mhm. Genau.
Die ganze militärische Sprache ist voll davon. Von vorne bis hinten. Mhm. Also wer auch immer in ein anderes Land einmarschiert, ja, das ist militärisches Engagement, der verfolgt eine Mission. Ja, Bombardierungen sind Luftschläge. Rüstungsgüter sind Sicherheitstechnik. Ja, also die ganze militärische Sprache besteht aus Euphemismen oder Verniedlichungen oder Versachlichungen von Dingen, die man eigentlich nicht versachlichen sollte.
Genau. Und gleichwohl ist man sich offensichtlich der Tatsache, was da passiert, sehr, sehr bewusst. Und das erwarte ich auch von professionellen Militärs. Ich wusste das nicht. Die Amerikaner hatten im Irak und auch in Afghanistan eine eigene Einheit, die sozusagen nur die Aufgabe hatte, zivile Opfer möglichst zu vermeiden. Das wusste ich nicht. Das hat mir Kai Ambos erzählt und er sagt, dieser Tage hat sich jemand aus dieser Gruppe in einem Blog gemeldet, einer von denen, die das dort gemacht haben. Und einer von denen sagt, da in Gaza wird gerade deutlich zu wenig getan, um Zivilisten zu schützen. Sagt jemand, dessen Aufgabe es war, in Afghanistan und im Irak, wo es auch unglaublich viele zivile Opfer gab, ja, zu vermeiden, der sagt das und klagt da sozusagen selber an. Das macht mal so ein bisschen die Dimension klar, ne?
Ja, aber um dir jetzt mal die Gretchenfrage zu stellen, was würdest du denn erwarten, wie Deutschland sich zukünftig positioniert? Also wir haben ja darüber gesprochen, wo das Kritische liegt. Ne? Du hast also sozusagen einerseits die unverbrüchliche Freundschaft gegenüber Israel aufgrund der Verbrechen der deutschen Geschichte, ja, also die Staatsräson. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du die Verpflichtung, das Völkerrecht, dass du anerkennst, dass für dich wichtig ist, das Humanitäre, genauso wie das andere Völkerrecht. Du hast die ganzen UNO-Konventionen unterschrieben, du hältst dich daran, du wirfst anderen vor, wenn sie andere Länder überfallen, gegen das Völkerrecht stellen oder wenn sie Kriegsverbrechen begehen, wenn sie das humanitäre Völkerrecht nicht achten, weil sie Zivilisten töten und. Mhm. Und jetzt bist du zwischen diesen beiden Polen hin und her gerissen. Mhm. Was soll Deutschland aus deiner Sicht machen?
Du sagst es, Gretchenfrage. Ich bin kein Politiker, Richard, und deswegen muss ich glücklicherweise auf diese sehr komplizierte Frage keine Antwort geben. Aber in der Analyse würde ich mir Sorgen machen um Deutschland, weil Deutschland, und ich habe das selber auf Reisen oft erlebt und gerade im Nahen Osten, es reichte zu sagen, ich komme aus Deutschland und die Türen und die Herzen standen dir offen. Deutschland war gegen den Irakkrieg. Deutschland hat enorm viele syrische Flüchtlinge, aber auch irakische und so weiter aufgenommen. Das hat enorme Sympathien gebracht im Nahen Osten. Und das geht gerade alles kaputt. Und es ist interessant, dass das sozusagen nicht unbedingt auf offizieller Basis passiert, ja, also in Regierungskreisen. Aber ich habe dieser Tage einen Korrespondentenbericht gelesen, wo der beschrieben hat, Bernd Dörries war das übrigens aus Kairo, wie sehr sozusagen auf der Straße bei den ganz einfachen, normalen Menschen in diesen Ländern, in diesen Gesellschaften sich das alles wirklich verändert. Deutschland war ein Sehnsuchtsort, ja, für viele dort. Das war sozusagen eine moralische Instanz, ja. Wir waren der Gradmesser dafür, wie man es macht. Und das, glaube ich, geht gerade tatsächlich verloren. Und er beschreibt Taxifahrer, die ja immer so ein ganz guter Seismograf sind für solche Dinge, die dann einfach nur den Namen Olaf Scholz aussprechen und mit dem Kopf schütteln. Man spürt da sozusagen diese Distanz. Und man fragt sich natürlich, auch Diplomaten kriege ich auch mit, der deutschen Botschaften in der Region, die sich fragen, ist denen in Berlin eigentlich wirklich klar, wie nachhaltig der Schaden ist, der da gerade angerichtet wird, was das Bild von Deutschland angeht?
Ja, und ich glaube, das kann man auf einer noch größeren Makroebene besprechen. Das ist das, was mich ja im Augenblick in allererster Linie interessiert. Die USA haben ja ein ähnliches Problem. Also die USA sind einerseits auch ganz, ganz eng, traditionell, ja, regelrecht Schutz, Garantieschutzmacht für Israel. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es für sie wichtig, in der arabischen Welt einflussreiche Freunde und Verbündete zu haben. Ja, an allererster Stelle natürlich Saudi-Arabien, aber auch die Golfstaaten. Und gegen den Iran und auch für die eigenen Militärbasen und die eigenen Interessen und. So, und jetzt kommt man in die Situation, je stärker man Israel unterstützt, umso mehr verliert man die arabischen Länder. Man war ja in der sehr günstigen Situation gewesen, dass es zwischen Saudi-Arabien und Israel einen sehr positiven Annäherungsprozess gegeben hatte, ja, der ja nach den Mordanschlägen und den Verbrechen der Hamas dann zu Ende war. Und das war ja eine Entwicklung gewesen, die die USA sehr gut fanden. Es war für die USA ausgesprochen wichtig, dass ihre arabischen Verbündeten und Israel ja nicht in weiterer Feindschaft miteinander verbunden sind. Was nun aber jetzt dauerhaft passiert, ist, dass die arabischen Länder sich mehr und mehr von den USA auch abwenden, weil diese nach wie vor an der Seite Israels stehen. Biden ist in der Zwickmühle. Er ist einmal innenpolitisch in der Zwickmühle, weil eigentlich traditionell die arabischstämmige Bevölkerung in den USA eher demokratisch wird als republikanisch. Das sind seine Leute, die werden ihn aber unter Umständen nicht mehr wählen. Ich persönlich glaube aber, dass das größere Problem noch ist, seine Bündnispartner zu verlieren. Mohammed bin Salman in Saudi-Arabien ist sowieso ein unsicherer Kantonist. Ja, der hat seine ganz eigenen Großmachtsfantasien und angesichts seiner boomenden Wirtschaft und seiner sehr kühnen Fantasien und Pläne, träumt er sowieso schon von einer ganz eigenständigen Rolle. Ja, das sieht man daran, dass er den BRICS-Staaten beitreten will. Ja, das ist eigentlich aus der Sicht der USA das Schlimmste, was passieren kann. Also, dass ihre Verbündeten dahin gehen, also die BRICS-Staaten. Ja, das heißt, er ist dann mit China und Russland in einer Gemeinschaft drin. Also, der bewegt sich sowieso von den USA weg. Das ist einer der Gründe, warum Deutschland dem Rüstungsdeal mit Saudi-Arabien zugestimmt hat, unlängst, auch die Grünen. Ja, weil sie sagen, wir dürfen Saudi-Arabien nicht verlieren, ne? Die müssen weiter zu uns gehören. Wenn sich das aber fortsetzt, was da gerade an Katastrophe, humanitärer Katastrophe im Gaza passiert, wenn tatsächlich die Palästinenser auf neues Staatsgebiet, also auf ägyptisches, auf den Sinai da ausgesiedelt werden und so weiter. Ich meine, all diese Szenarien treibt ja die arabische Welt immer weiter gegen Israel oder auch immer weiter von den USA weg. Und die USA verlieren dadurch enorm an Macht.
Ja, wir als der Westen, wir verlieren enorm Glaubwürdigkeit.
Ja.
Das ist ja der Vorwurf immer, ne? Die doppelten Standards. Also ihr beklagt sozusagen auf der einen Seite, wenn Putin Wasserleitungen in der Ukraine zerstört, dann sagt ihr, das ist ein Kriegsverbrechen. Mhm. Und wir hören von denselben Leuten aber nichts, wenn in Gaza Wasserleitungen zerstört werden.
Ja.
Ich gebe das nur wieder, ja, aber ich auf einer moralischen Ebene.
Ja, aber meine ganzen eigenen Überlegungen gehen ja immer darum, dass ich sage, die UNO macht das ja schon gut. Also wir sind im Kantjahr. 300. Geburtstag ist ja ein Vordenker der UNO, also der sozusagen des Völkerbundes gewesen und der Überlegung, internationale Standards aufzustellen, ja, woran die Menschen sich halten sollen, der Humanität wegen.
Mhm.
Ja, also der Grundgedanke, der bei Kant dahinter ist, ist zu sagen, jeder Mensch hat eine Würde, ja, also sozusagen eine säkulare Firewall um das Leben eines jeden Menschen gemacht.
Mhm.
Und zwar nicht aus irgendwelchen Naturgründen. Da kann man immer noch sagen, ja, wieso haben da der hat ja vielleicht mehr Recht, weil der ist stärker und der andere weniger. Nee, weil der Mensch ein Vernunftwesen ist, weil er der Gesetzgeber seiner Handlungen ist. Also Menschen sind frei und Menschen können ihr Leben selbst bestimmen. Und diese Freiheit und diese Selbstbestimmtheit des Menschen verleiht einem jeden Menschen Leben eine Würde und macht ihn unüberbietbar. Das heißt, das Leben eines jeden Menschen ist unbedingt zu achten. Und zwar egal, ob er Mann oder Frau, welcher Kultur er angehört und so weiter. Und dieser Universalismus sagt, wir können niemals mit zweierlei Maß messen. Ja, wenn es Verbrechen gibt gegen Menschen und so weiter, wenn die Humanität nicht gewährleistet wird, dann ist das egal, wer das macht. Weil der Kantsche Humanismus keine Unterschiede macht zwischen Freunden und Feinden, sondern nur einen Maßstab kennt. Ja, handelst du human, ja, bist du diesem ethischen Universalismus, das Leben eines jeden Menschen, egal wessen, ist ein unüberbietbares Gut verpflichtet? Oder, und das wäre die Kehrseite mit modernen Begriffen ausgedrückt, betreibst du Identitätspolitik? Sagst du, es gibt bestimmte Gruppen, die sind mehr wert als andere? Die sind wichtiger, die sind relevanter, die zählen mehr. Ne? Also wie Rassisten das grundsätzlich machen und sagen, ja, meine Rasse ist die überlegene Rasse. Ja? Wie das Männer in der Geschichte tausende von Jahren gegenüber Frauen gemacht haben und gesagt haben, das Leben eines Mannes ist selbstverständlich mehr wert als das Leben einer Frau. Und das sind die beiden Pole. Also auf der einen Seite der Universalismus, der hingeht und sagt, ja, grundsätzlich jedes menschliche Leben zählt gleich. Dem ist die UNO verpflichtet. Ja, dem ist die Idee der Menschenrechte verpflichtet. Oder Identitätspolitik, das heißt, die Welt einzuteilen in Freunde und Feinde und immer darauf zu gucken, tun das Freunde, tun das Feinde und danach beurteile ich. Und die reale Praxis der wirklichen Politik, die liegt irgendwo dazwischen. Aber meistens ist sie näher auf der zweiten Seite. Ja, und dann wird eben geguckt, ja, Verbrechen, die der eine begeht, werden dann doch ganz anders beurteilt als die jemand, mit dem wir befreundet sind. Oder mit dem wir noch nicht mal befreundet sind, die wir strategisch noch brauchen.
Vielleicht zum Schluss, Richard, weil du gerade das so schön beschreibst und weil du Kant ins Spiel bringst. Ich habe vor einiger Zeit einen Text gelesen von Johanna Osman. Das ist eine junge Kollegin, ich glaube 82 geboren, Tochter eines palästinensischen Vaters, einer deutschen Mutter, die einen tollen Text geschrieben hat, genau zu diesem Thema über Dehumanisierung. Und die sagt, und das fand ich so treffend, dieser Nahostkonflikt war immer schon auch ein Krieg der Narrative. Und sie sagt, ich kenne die alle. Ja, also mit Israelis und Palästinensern über den Nahostkonflikt zu diskutieren, schreibt sie, ist wie Schachspielen. Ein Zug bedingt den nächsten, ein Argument folgt das andere. Und du kannst immer schon vorher sagen, wie das jetzt weitergehen wird. Die Streitpunkte sind immer dieselben. Wer war zuerst da? Sie sagt, Antwort kommt drauf an, wie weit man in der Menschheitsgeschichte zurückgehen möchte, ja. Gefolgt von wer ist Opfer, wer ist Täter. Und sie sagt, die Antwort auf diese beiden Fragen ist so simpel wie traurig. So wie es auf beiden Seiten unzählige Opfer gibt, gibt es auf beiden Seiten Täter, auch wenn man natürlich festhalten muss, dass im Gazastreifen seit fast 20 Jahren eine Terrororganisation herrscht und dass Israel trotz seiner rechten Regierung immer noch eine Demokratie ist, in der sich Mandatsträger verantworten müssen. Sie sagt aber, hier wie da gibt es diese fanatischen Extremisten, diese Eiferer, ja, religiös, politisch, die seit Jahrzehnten systematisch an der Spaltung beider Völker arbeiten und von nichts Halt machen. Und sie sagt, es ist interessant, dass man im Grunde eigentlich etwas gemacht hat. Man dehumanisiert die jeweils andere Seite, ja, weil wir das Wort heute schon mehrfach benutzt haben. Also du machst die andere Seite quasi zu einer gesichtslosen Masse, die irgendwie eine diffuse Bedrohung ist, ja. Du pauschalisierst, du entwertest, du dämonisierst und so weiter. Und sie sagt, man muss aber immer wieder sich klar machen, dieser Konflikt wird nicht zwischen der israelischen und der palästinensischen Zivilbevölkerung ausgetragen, sondern er wird, schreibt sie, von Menschen geführt, die Sieg wollen gegen Menschen, die sich Frieden wünschen. Und beide Arten von Menschen gibt es auf beiden Seiten. Ich finde es ein guter Gedanke.
Es ist ein sehr guter Gedanke und ich fände auch einen anderen wichtigen ergänzenden Gedanken, diese Staatsräson, die wir haben, diese Solidarität mit Israel, bezieht die sich auf die Israelis oder bezieht die sich auf die israelische Regierung?
Einen total guten Punkt. Ja,
ja, weil das ist einfach ein wichtiger Unterschied.
Völkerrechtler reden genau darüber.
Die deutsche Verpflichtung aufgrund der ungeheuren Schuld, die Deutschland gegenüber den Juden auf sich geladen hat. Diese enorme Schuld. Was ist die Konsequenz daraus? Was bedeutet das für die deutsche Politik? Bedeutet das, wie ich meine, eine ganz besondere Verpflichtung gegenüber den Israelis, denen man dieses unendliche Leid zugefügt hat? Also Anerkennung des Staates Israel. Ja, Abwehr jeglicher Versuche, den Staat Israel zu relativieren oder gar abzuschaffen. Schutz von Israelis, wo auch immer, ja, einsetzen für die Sache der Israelis, das kann ich alles nachvollziehen. Aber verpflichtet es uns auch, mit jeglicher israelischer Regierung, wie auch immer die ist, einverstanden zu sein und deren Politik zu unterstützen? Das sind doch zwei verschiedene Dinge.
Ja, ich habe ein letzter Gedanke noch, Richard. Ja, hast du recht. Und der letzte Gedanke sozusagen von meiner Seite, ich habe mich neulich gefragt, was würde Amerika machen? Was würden wir tun, wenn es so eine Attacke wie die vom 7. Oktober gäbe? Wie würden wir reagieren? Na, es ist eine sehr, sehr schwierige Situation, weil man sich eine simple Sache immer, finde ich, klar machen muss und die muss man auch immer im Hinterkopf haben. Nämlich, wenn die Hamas diesen Krieg verliert, die könnten ja auch selber jederzeit sagen, wir beenden diesen Krieg, wir lassen die Geiseln frei und wir ergeben uns. Das könnten die ja jederzeit machen. Also es ist nicht so, dass es nur im Ermessen Israels liegt, wann dieser Krieg zu Ende wäre, sondern das hat die Hamas ganz klar in ihren eigenen Händen. Bin mir nicht sicher, ob es politisch sozusagen vertretbar wäre, auch für jemanden wie Netanyahu, die sagen würden, pass auf, wir ergeben uns, hier ist der Rest von denen, die ihr sucht, also die Kämpfer meine ich jetzt, und hier sind endlich diese vermutlich 130 Geiseln, von denen man schätzt, dass noch ungefähr 100 oder 110 hoffentlich am Leben sind. Das ist ja auch alles eine unvorstellbare Tragödie. Hier sind diese Menschen, dann wäre dieser Krieg wahrscheinlich zu Ende, dann könntest du nicht sagen, okay, und wir bomben einfach weiter, das geht nicht. Aber man muss auf der anderen Seite eben sich auch klar machen, wenn Israel diesen Krieg verliert und es ist gerade ungut, was sich da auch im Westjordanland zum Beispiel zusammenbraut, ja, ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Wenn Israel diesen Krieg verliert, dann gibt es Israel danach nicht mehr.
Aber Markus, hast du nicht Angst, dass Israel sich auch im Falle eines Sieges enorm gefährdet? Also ja, ich denke an die Worte von Moshe Zimmermann, der ja nicht zu Unrecht gesagt hat, das Ganze könnte zu einem Pyrrhus-Sieg für Israel werden, also nach dem griechischen Feldherrn Pyrrhus. benannt, der gegen die Römer in Süditalien, Sizilien gekämpft hat und der so viele Soldaten dabei verloren hat, dass er wusste, noch so ein Sieg und ich kann wieder nach Hause fahren. Also ein Sieg, der nichts nützt. Und ich meine, wenn Israel das vollständig zu Ende bringt, so wie es das bisher angefangen hat, könnte es sein, dass es sich noch weiter isoliert, dass wieder eine geschlossene Phalanx in der arabischen Welt sich aufbaut gegen Israel. Mhm. Das heißt also, dass das Bedrohungsszenario für Israel am Ende sogar noch größer wird, als es das bisher ohnehin schon war. Also diese Gefahren bestehen ja auch alle.
Richard, viel gelernt heute. Wir haben heute ganz...
Ich habe mehr gelernt von dir.
Ich gebe ja nur wieder, ja. Und ich merke, da gibt es eine große Nachdenklichkeit, die ich so erlebe. Und da hat sich etwas verändert, ja, im Verlauf dieses Krieges. Und wir wollten heute mal ganz bewusst auch das Leiden der Zivilbevölkerung in Gaza in den Mittelpunkt rücken. Wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über dieses Thema gesprochen haben. Richard, dir alles Gute und bis bald.
Ich wünsche dir eine gute Woche.
Danke.
Tschüss, Markus.
Ciao.
Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.